Ja, dann herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion unter dem Titel Deutschland nichts als ein kapitalistischer Staat zur Bedeutung der Nationalismuskritik heute. Wir, das ist das Projekt Emanzipation aus Leipzig. Wir bestehen seit 2010 und machen theoretische Arbeit vorwiegend in letzter Zeit zur Kritik des Nationalismus wie auch zur Kritik anderer Ideologien. An gewissen Punkten machen wir auch politische Interventionen. Zum Beispiel gab es eine Aktion im Mai letzten Jahres, zum 1. Mai, wo auch Paper zur Kritik der Arbeit verteilt wurde. Schon damals bestand eine enge Zusammenarbeit mit dem 1. Mai-Bündnis, was auch wiederum eine Veranstaltungsreihe dieses Jahr organisiert, von der wir mit dieser Veranstaltung ein Teil sind. Ja, zur Veranstaltung heute. Wir wollen uns auch ein Stück weit dieser Frage annähern, ob der Ruf nach Arbeit und der Ruf nach guter Arbeit ein Grundmerkmal kapitalistischer Vergesellschaftung oder vielleicht doch etwas spezifisch Deutsches ist. Aber wir wollen uns darüber hinaus auch fragen, ob die Bundesrepublik 21 Jahre nach der Wiedervereinigung und 66 Jahre nach der Niederschlagung des Nationalsozialismus durch die Alliierten zum modernisierten und quasi normalen Staat wie jeder andere sich gewandelt hat oder ob es ideologische Kontinuitäten oder sonstige Kontinuitäten aus dem Nazifaschismus fortwährend gibt. Die Veranstaltung knüpft somit inhaltlich an eine Debatte an, die hier so als Wendedebatte bekannt wurde. Im Jahr 2009 ging das los. Im Rahmen der Wendefeierlichkeiten. Damals demonstrierte ein Bündnis unter dem Motto Still and Loving Germany gegen diese schwarz-rot-goldene Selbstimplementierung in den Straßen nicht nur von Leipzig. Dieses Bündnis wollte natürlich nicht die DDR-Diktatur in irgendeiner Weise verteidigen. Es kritisierte vielmehr sowohl den Realsozialismus als auch diese Selbstbeweihräucherung der Ostdeutschen als wahrhaftige Demokratinnen oder friedliche Revolutionäre, die dann im wiedervereinigten postnazistischen Deutschland ganz bald darauf rassistische Hetzjagden veranstalteten, Synagogen und jüdische Friedhöfe schändeten und Asylbewerberinnen Heime in Brand setzten. Ja, Nazis wüten bis heute immer noch und gerade in der ostdeutschen Provinz, aber auch anderswo sind Menschen, die nicht ins neonazistische Weltbild passen, permanenter Bedrohung ausgesetzt. Dass sie aber einer deutschen Realität entspricht und dass Nazi-Ideologien eine gewisse Grundlage und Verbreitung in der Bevölkerung haben, das wird in antifaschistischen Kampagnen und bewegungslinker Politik, wenn überhaupt, dann meistens nur am Rande thematisiert. Im Bewusstsein dieses Dilemmas wollen wir heute die Möglichkeiten von Nationalismuskritik und, wenn es ihnen gibt, speziell einer Kritik des deutschen Nationalismus diskutieren. Und darauf aufbauend vielleicht am Ende dazu kommen, über Sinn und Unsinn von politischer Praxis zu streiten. Ich freue mich, dass ihr alle heute hierher gefunden habt und begrüße an der Stelle die Gäste, die wir auf dem Podium sitzen haben. Das ist zum einen ein Vertreter der Gruppe Top Berlin, direkt zu meiner rechten Seite. genau, Top Berlin ist kurzfristig eingesprungen, weil wir eigentlich aus dem Ums-Ganze-Bündnis ebenfalls die autonome Antifa-F eingeladen hatten. Wobei, Antifa-F aus Frankfurt momentan verhindert ist wegen staatlicher Repression. Und wir daher sehr froh sind und sehr dankbar sind, dass Top Berlin ebenfalls aus dem Ums-Ganze-Bündnis heute zu uns gekommen ist. Ja, des Weiteren haben wir auf dem Podium sitzen einen Vertreter der antifaschistischen Gruppe Freiberg, einen Vertreter von unserem Projekt Emanzipation, die wir uns natürlich auch zu dieser Debatte eine Meinung gebildet haben, und Hannes. Hannes ist freier Autor des CI, beziehungsweise war es, solange es noch Politisches im CI gab, und war im Bündnis gegen Antisemitismus aktiv. Ja, also herzlich willkommen, Hannes, die AfG, Top Berlin und Projekt Emanzipation. Nun zum Ablauf. Es wird von jeder der dargestellten Positionen kurze Input-Referate von ungefähr 15 Minuten geben. Danach jeweils Zeit für Verständnisnachfragen. An der Stelle bitte wirklich nur Verständnisnachfragen. Alles, was darüber hinausgeht, Kommentare, Kritik, Anmerkungen, Hinweise, völlige Unzufriedenheiten, das bitte am Ende der Veranstaltung. Denn dann nach einer theoretischen Annäherung auf dem Podium besteht für alle nochmal die Möglichkeit, die geäußerten Standpunkte und deren Kritik sowie die Frage nach Notwendigkeit oder Falschheit von politischer Praxis mit uns, mit den Referenten zu diskutieren. Genau. Und damit würde ich sagen, man ist frei für unsere Referenten und an der Stelle würde anfangen das Projekt Emanzipation mit einem Input-Referat zur jeweiligen Position.
Ja, hallo auch von mir. Ich werde mich jetzt im Folgenden an einer Kritik des Nationalismus in Deutschland versuchen und das sozusagen ausgehend von den nationalen Ereignissen des letzten Jahres. Das Ganze kann man auch nochmal nachlesen in dem Paper, was wir veröffentlicht haben und was dort vorne auf dem Tisch ausliegt. Letztes Jahr konnte kaum ein Ereignis so viel Begeisterung wecken wie die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer. Wie auch in den Jahren zuvor sollte es eine riesige unpolitische Party werden und dennoch war sie vor allem mit einer sonst ungekannten Zurschaustellung der Staatsfahne der Bundesrepublik verbunden. Ein zweites Ereignis, das mit dem ersteren auf den ersten Blick recht wenig zu tun hat, jährte sich im Herbst letzten Jahres ein 20. Mal. Die Wiedervereinigung. Für die meisten, die im Frühsommer letzten Jahres noch mit der DFB-Elf in Schwarz-Rot-Gold gefeiert haben, dürfte es wohl etwas zu trocken gewesen sein und dennoch haben beide Ereignisse relativ viel miteinander zu tun. Beide Ereignisse sind Ausdruck eines sogenannten unverkrampften Verhältnisses der Deutschen zu ihrer Nation. Im Revolutions- bzw. Wiedervereinigungsdiskurs sind es vor allem die politischen und gesellschaftlichen Eliten, die diskursbestimmt sind und die den Begründungszusammenhang liefern, warum man sich jetzt wieder positiv auf Deutschland beziehen darf. Die deutsche Geschichte wird darin, wahlweise beginnt mit der Varusschlacht vor 2000 Jahren oder Otto dem Großen als Erfolgsgeschichte geschrieben, an deren Ende die Überwindung des totalitären Zeitalters mit der Stunde 0 1945 für die BRD und 1989 mit der sogenannten Friedlichen Revolution und die Wiedervereinigung steht, mit der nun auch die Ostdeutschen ihre Demokratiefähigkeit unter Beweis gestellt haben. Damit kann man sich nun getrost nicht nur Export-, sondern auch Aufarbeitungsweltmeister nennen, in einer Epoche, die die Ideologiefreiheit zum Primat der Politik erhoben hat. Nazi-Ideologeme sind daher auch nur ein Problem gesellschaftlicher Ränder, deren man sich durch formale Abgrenzung entledigt habe. All dies liefert den Begründungszusammenhang für das neue Verhältnis zur Nation, das nun unverkrampft und ungefährlich sei. So sind es aber gerade auch die gewaltsamen Vorfälle während der WM, in deren Verlauf es zu 3 Toten kam, wie man in der konkret vom Juli letzten Jahres nachlesen konnte, und die permanente Betonung der Unverkrampftheit und Normalität des Spektakels, die doch eher eigentlich Ausdruck des Gegenteils sind. Und so stellt sich die Frage, wie sich dabei die Bereitschaft von Millionen von Menschen erklären lässt, sich so sehr mit einer Fußballmannschaft zu identifizieren, dass Fachsimpelei und Wir-Gerede es so erscheinen lassen, als hätten sich alle persönlich die Lunge aus dem Leib gerannt. Das Bekenntnis zu Deutschland bildet für die Identifikation mit der deutschen Nationalmannschaft die unreflektierte Voraussetzung und erscheint den meisten als unpolitische Selbstverständlichkeit, die zu hinterfragen, Kopfschütteln und zuweilen Aggressionen hervorruft. Eine demonstrative Unterwerfung unter das nationale Kollektiv, etwa in Massenaufmärschen, widerspräche den Anspruch der postmodernen Individuen, aufgeklärt und selbstbestimmt zu sein. Deshalb ist die Party der beste Weg, den Verzicht auf die eigene Individualität als lustigen Zeitvertreib der sich selbst Verwirklichenden zu betreiben. Für einen Monat schienen die Sehnsüchte, die im Alltag unbefriedigt bleiben, zu erfüllen. So zeigten die euphorischen und zugleich wehmütigen Erzählungen, wie schön es sei, für einen Moment das Elend des Lebens zu vergessen oder wie arm und reich sowie unterschiedliche Milieus zusammenfeierten, und wie schade es doch wäre, dass nach der WM an die Stelle des Gemeinschaftsgefühls wieder der Egoismus und die soziale Kälte des Alltags trete. Solche Äußerungen lassen den Kontrast zwischen der Masseneuphorie und den Widrigkeiten erahnen, denen sich die meisten nicht nur im Beruf gegenübergestellt sehen. Der kollektive Jubel deutet an, was alltäglich verdrängt wird, um sich den Schein des zufriedenen Lebens zu bewahren. Dabei entspringt das Nacheifern der 22 Männer auf dem Feld dem kindlichen Traum am Hamsterrad vorbei, ein sorgenfreies und abgesichertes Leben mit Promi-Status zu führen. Dieser Kindheitstraum wurde nach und nach aus der Konfrontation mit der Realität und einem deutschen Arbeitsethos, der die Arbeit an sich zum Sinn des Lebens erklärt, verdrängt. Verdrängt wird dabei auch, dass das bürgerliche Glücksversprechen dabei unerfüllt bleiben muss. Und so wird dabei der Stress und die Anstrengung im Konkurrenzkampf sowie die Angst, in diesem nicht länger überleben zu können, ausgeblendet. Anstatt die Strukturen, die die Flucht in eine übergeordnete nationale Identität erst verlockend machen, zu kritisieren, um sie zu überwinden, werfen sich die Individuen in die Arme des nationalen Kollektivs. Das Bekenntnis zur Nation setzt dabei ihre Selbstverständlichkeit voraus. Diese wird aus dem nationalen Narrativ als Produkt einer natürlichen und schicksalshaften Erzählung immer wieder neu konstituiert. Dabei gründen sich nahezu alle Nationen auf solchen Mythen. Diese jedoch kulturell und völkisch zu bestimmen, ist nicht alternativlos, wie die Beispiele Frankreich und USA vormachen. Jedoch ist auch nicht zu verleugnen, dass sich dieses nationale Selbstverständnis mehr und mehr, vor allem bei den politischen Eliten, von der völkischen Bindung löst und dass dieses nicht mehr hegemonial ist. Jedoch reicht meist ein flüchtiger Blick in die Provinz, um zu sehen, wie weit nach wie vor noch ein originär völkisches nationales Selbstverständnis verbreitet ist. Der Partynationalismus, der sich bei der WM zeigte, verweist dabei auch auf die aktuelle Form kapitalistischer Verhältnisse. So wird in Deutschland seit Mitte der 70er Jahre die klassische Industrie mehr und mehr durch die Dienstleistungsbranche ersetzt, in der es mehr auf Selbstvermarktung ankommt und die Optimierung der eigenen Arbeitskraft und die Konkurrenz zwischen den Individuen zum Selbstläufer wird. Dies hat zur Folge, dass das in Deutschland nie so stark ausgeprägte Klassenzugehörigkeitsgefühl sich nahezu restlos auflöste und der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit sich bei vielen heute eher als intrapersoneller Widerspruch widerspiegelt, wie zum Beispiel in Form der aktienbesitzenden Arbeiterin. Die Verschleierung der Verhältnisse vermag den offenen Widerspruch von der Oberfläche und aus dem Bewusstsein zu tilgen, jedoch nicht das Leiden der Individuen, die dem Glücksversprechen ihr Leben lang hinterherhecheln. Die Erfahrung der Unmacht gegenüber den gesellschaftlichen Prozessen, derer sich keine Kritik mehr annimmt, drängt zur Bindung an den Staat und damit an die eigene Volkswirtschaft, von derer Prosperität der Wohlstand im globalen Vergleich abhängt. Auch wenn die Globalisierung die Möglichkeiten der Nationalstaaten einschränkt, verhindern diese zumindest in den wohlhabenden Ländern, dass die Mächte des Marktes ungemindert auf die Bürger treffen. Neben sozialer Absicherung bedienen sie sich der Regulierung der Warenströme. Die Staaten schützen ihre Arbeitnehmer und ihren Wirtschaftsraum vor der freien Konkurrenz der wahren Arbeitskraft mit Meterung und Stacheldraht an ihren Grenzen, Schutzzöllen oder der Währungspolitik. Auch die zunehmende internationale politische Zusammenarbeit innerhalb der EU widerspricht diesem Prinzip nicht und dient in erster Linie den wirtschaftlichen Interessen der Einzelstaaten. Stehen diese, also die wirtschaftlichen Interessen, sich dennoch einmal entgegen, zerbricht die europäische Solidarität recht schnell, wie man zum Beispiel am drohenden Staatsbankrott in Griechenland sehen konnte, als Deutschland zögerte, die notwendigen Finanzhilfen bereitzustellen. Die Bedingungen der Hilfe waren umfassende Sparprogramme, die dem deutschen Ressentiment Folge leisten, dass die Ursachen in der angeblichen Verschwendung, Faulheit und Inkompetenz der Griechen ausgemacht hat. Dabei wird allzu gerne vergessen, dass es die hohe Produktivität und Exportorientiertheit der deutschen Wirtschaft ist, die das Entstehen einer konkurrenzfähigen Produktion verhindert. Verstärkt wird dieser Effekt, unter dem auch andere EU-Staaten zu leiden haben, durch das niedrigste Reallohnwachstum in Europa, das die deutschen Gewerkschaften mit ihrer Verzichtspolitik mit zu verantworten haben. Die Auswirkungen der Konkurrenz der Staaten widersprechen der Berufung auf die Menschenrechte. Während die Gleichheit aller Menschen betont wird, wird diese alltäglich durch die Abschottung konterkariert. Deutschland, das der Welt seine Demokratie und Humanismus als Vorbilder präsentiert, verschließt sich vor den Menschen, die seinen Vorteil nicht dienlich sind, die Tür. Überdeckt wird jener Widerspruch durch Betroffenheit angesichts des globalen Elends, die nicht auf die Beseitigung dessen struktureller Ursachen, sondern auf die Schaffung eines guten Gewissens mittels Spenden und Entwicklungshilfe zielt. Die soziale Marktwirtschaft soll den Kapitalismus ohne seine Schattenseiten erhalten. Diese setzt jedoch das korporatistische Prinzip aus dem Nationalsozialismus in Form der sogenannten Sozialpartnerschaft fort. Mit ihr findet eine gemeinsame Regelung der Löhne statt, die den Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit verschleiern soll. Doch trotz aller Bemühungen lassen sich dessen inhärente Unannehmlichkeiten weder durch hohe Mauern an den EU-Außengrenzen noch durch Spekulationsverbote von Deutschland fernhalten. Treten Krisen auf, steigt die Arbeitslosigkeit oder belasten Sozialausgaben den Haushalt, fühlt sich die Nation um die Früchte ihrer Arbeit betrogen. An den redlichen Angehörigen der nationalen Volkswirtschaft kann es ja nicht liegen, weshalb in eingeübter Manier die Probleme auf feindliche Elemente wie Spekulanten, sogenannten Sozialschmarotzern, nichtsnutzigen Migranten und Finanzheuschrecken projiziert wird. Dass der ideologisch verbrämte Hass heute nicht in die offene Barbarei mündet, liegt sicherlich auch am moralischen Bewusstsein und an dem Bekenntnis der Mehrheit der Deutschen zur Demokratie. Getragen wird dieses Bewusstsein jedoch wesentlich vom Opportunismus, zumindest solange wie sie und die soziale Marktwirtschaft ein materiell zufriedenstellendes Leben garantiert. Fraglich bleibt dennoch, wie stabil sich die Demokratie erweisen würde, wenn Arbeitslosigkeit und Verarmung solche Ausmaße annehmen, dass vielen Individuen die Befriedigung ihrer Konsumbedürfnisse unmöglich würde. Der Schein ihrer Individualität breche zusammen, da sie diese weder über ihren Marktwert noch über den Kauf von Produkten simulieren könnten. Zu befürchten ist, dass sie sich zum mordlustigen Kollektiv zusammenschließen würden, um sich das mit Gewalt zu holen, was ihnen der Markt dann nicht mehr bieten könnte, und um sich an denen zu rächen, die sie dafür verantwortlich machten. Angesichts des scheinheiligen Bedauerns, mit dem erklärt wird, wieso die Grenzen dicht gehalten werden müssen, fällt es schwer, Vertrauen in die Erklärung der Menschenrechte zu setzen. Menschen, die im historisch bisher nie gekannten Wohlstand leben, behaupten, ohne mit der Wimper zu zucken, dass es nicht möglich sei, die Flüchtlinge aufzunehmen, die im Mittelmeer ertrinken. Ungeniert offenbaren sie ihre kleinliche Angst, etwas abgeben zu müssen, es sei denn als großzügige Spende, die aus sicherer Entfernung für ein gutes Gewissen sorgt. Gerade auch weil die Ideologie des Nationalismus so eng mit dem Kapitalismus verknüpft ist, sei es als Ausdruck der Konkurrenz oder als deren Reaktion, ist es nach wie vor notwendig, beide auch in ihren Zusammenhängen einer Kritik zu unterziehen, auch wenn es größere Übel auf dieser Welt gibt und in Deutschland kein Viertes Reich unmittelbar bevorsteht. Gleichzeitig darf sich diese Kritik jedoch nicht nur auf die bloße Funktion der Verschleierung kapitalistischer Verhältnisse beziehen, sondern sie muss auch ihre jeweiligen nationalen Spezifika in den Blick nehmen und dabei feststellen, dass die nationale Logik ein Eigenleben entwickelt, das auch mal gegen die kapitalistische Logik gerichtet sein kann. Die bürgerliche Demokratie, die es dennoch vor allem von Nazis und Islamisten zu verteidigen gilt, darf dabei nicht in deren Affirmationen umschlagen, die die Demokratie und Menschenrechte zu bloßen Phrasen verkommen lassen und die eine Kritik an der kapitalistischen Einrichtung der Gesellschaft verunmöglichen.
Ja, vielen Dank an die Gruppe Projekt Emanzipation. Gibt es zu diesem Referat erstmal Verständnisnachfragen von euch? Wenn dies nicht der Fall ist, dann würde ich jetzt an den Referenten der Gruppe Top Berlin übergeben. Ich hatte vor uns ganz vergessen zu sagen, in dem ganzen Bowling mit den Mikros, was Top überhaupt heißt. Das heißt Theorie, Organisation, Praxis.
Ja, hallo. Danke für die Einladung. Wurde ja schon gesagt, ich bin kurzfristig eingesprungen, gestern Nachmittag. Deswegen habe ich auch bis gerade eben geschrieben. Meine größte Sorge ist, dass ich meine eigenen Notizen nicht entziffern kann. Deswegen jetzt ein bisschen improvisiert. Das Thema der Veranstaltung finden wir als Gruppe extrem wichtig. Haben uns mal festgelegt und gesagt, es geht hier um das zentrale Ideogen staatsbürgerlicher gesellschaftlicher Individuen, nämlich Nationalismus, das nationale Identitätsbegehren. Wir haben uns damit auch so ein bisschen beschäftigt. Die Gruppe Theorieorganisation Praxis, Top Berlin, nennt sich so postautonom, antinational, kommunistisch, gegen alles Böse. Ist Teil des ums ganze Bündnisses, das nennt sich auch notorisch kommunistisch. Ums Ganze soll erstmal heißen, nicht nur Antifa, sondern eben auch Kritik, eine umfassende Kritik gesellschaftlicher Herrschaft, das heißt eben heute, insbesondere eine Kritik kapitalistischer Verwertungszwänge und ihrer staatlichen Organisation. Ich möchte kurz vorausschicken, was wir so politisch machen, nicht nur irgendwie damit es gut klingt, sondern weil ja in der Ankündigung der Veranstaltung auch sowas wie die Frage nach dem, sozusagen nach Politikstilen aufgeworfen wurde. Also gibt man sich populistisch die Kante in Bündnissen oder weiß man sozusagen aus antideutscher Ideologiekritik heraus, dass da eh nur sozusagen latente Barbaren rumsitzen oder Antisemiten. Es ist natürlich so formuliert ein falscher Gegensatz, aber nur mal so als eine Illustration, woher wir so kommen und was wir so vorhaben und woran wir so scheitern, ein paar Stichpunkte. Also den Vortrag von eben, da konnten wir sehr viel mit anfangen. Wir haben uns im super Gedenkjahr 2009 mit Geschichts- und Gedenknationalismus und auch mit diesem Normalisierungsdiskurs sehr beschäftigt. Das war das Jahr, in dem 60 Jahre BRD und 20 Jahre Berliner Republik gefeiert wurden. Ja, unter anderem auch hier. Wir haben als uns ganze Bündnis dazu eine Kampagne aufgelegt, die nannte sich Staat, Nation, Kapital, Scheiße gegen die Herrschaft der falschen Freiheit. Haben in dem Zusammenhang eine internationale Parade veranstaltet in Berlin, die, man sagt immer, spektrumübergreifend war, also wo eine Menge Leute auch mitliefen, die wir, oder sich auch auf andere Weise beteiligt haben, die wir sonst eigentlich nicht sehen, so in den Szene-Ghettos, in denen wir uns so bewegen. Wir waren auch hier in Leipzig auf dieser Still Not Loving Germany-Demo und haben dort die erschreckende Erfahrung gemacht, dass Passanten aus der Demo heraus als Faschisten angebrüllt wurden, obwohl sie einfach nur ihren Wochenendeinkauf machen wollten. Und wir haben dann auch in Berlin noch eine antinationale Demo zu 20 Jahren Mauerfall initiiert und dafür auch so ein bisschen Kritik geerntet, weil wir da den 9. November 1938 nicht so zentral behandelt hatten, wie das andere, insbesondere antideutsche Gruppen in Berlin gerne gesehen hätten. Wir haben in diesem Jahr auch eine Broschüre herausgegeben, die so ein bisschen diese Frage nach antinationaler oder antideutscher Kritik nochmal neu aufgeworfen hat, nennt sich Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit zur Kritik des kapitalistischen Normalvollzugs. Mit diesem Normalvollzug ist schon angedeutet, dass es uns eher um die konstitutiven Formen geht, in denen sich Kapitalismus seit 200 Jahren sortiert. Was natürlich sofort die Frage aufwirft, wie es denn damit der deutschen Spezifik bestellt ist. Und ob man die dann nicht verharmlost, indem man nur auf konstitutive Formen geht. Darauf geht man vielleicht noch ein. Wir haben den Schwerpunkt ein bisschen verschoben. Jetzt in diesem Jahr und auch im nächsten, so als neue Kampagne gegen Sozialchauvinismus und Rassismus aus naheliegenden Gründen, also in dieser Sarrazin-Debatte und dem ideologischen Shift quer durch alle Parteien durch. Die Kampagne heißt Vielen Dank für die Blumen gegen Integration und Ausgrenzung. Der Aufruf liegt da aus, sieht so aus mit Merkel und Özil. in der Kabine der deutschen Nationalmannschaft. Da geht es also sozusagen um diesen, um die Integration als so ein Schlüsselelement von repressiver und formierender oder produktiv machender Formierung des nationalen Humankapitals. Das schien uns die wesentliche Debatte zu sein, die wesentliche ideologische Konstellation. Es geht eben nicht nur gegen Rechtspopulisten, sondern gegen den Alltagsnationalismus der Mitte und gegen diesen ideologischen Komplex aus Rassismus und Sozialchauvinismus, den man in der Sarrazin-Debatte ganz gut in der Verlaufsform beobachten konnte. Also wo dieser Sozialchauvinismus ja sehr präsent war und dann aber die Rezeption sich sehr vereindeutigt hat auf diese rassistische Ausgrenzungslinie, durch die die Mehrheitsgesellschaft sich selber natürlich aus der Schusslinie rücken konnte. Das scheint uns eine signifikante ideologische Verschiebung zu sein, mit der beschäftigen wir uns sozusagen unter dem Aspekt. Ja. Mal ein bisschen enger zur Frage der Veranstaltung. Deutschland nichts als ein kapitalistischer Staat? Fragezeichen. Was heißt hier eigentlich nichts als? Also ein kapitalistischer Staat ist ja kein Ponyhof, sondern heißt lebenslangen Verwertungszwang, heißt ständig dem Markt hinterherlaufen, heißt ständig nach Privilegien geiern, heißt sich mit dem Standort krumm machen müssen und heißt von der Wiege bis zur Ware Humankapital zu sein. Könnte man jetzt zurückfragen, verharmlost man Deutschland nicht, wenn man es nicht unter dem Aspekt des NS kritisiert, sondern nur als bürgerlichen Staat? Gegenfrage oder Gegenthese, man verharmlost jeden Staat, wenn man ihn nicht unter dem Aspekt des Nationalsozialismus kritisiert. Klar kann nicht jeder Staat Weltkrieg und Holocaust machen. Dazu braucht man ein paar Dutzend Millionen ideologisierte Menschen in Mitteleuropa. Entscheidend ist aber, was der NS mit den allgemeinen Formen bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung zu tun hat. Man verharmlost den NS als deutsche Kulturbewegung, wenn man ihn nicht in Beziehung setzt zu den konstitutiven Widersprüchen bürgerlich-kapitalistischer Vergesellschaftung, zum Beispiel die widersprüchliche Autonomie der bürgerlichen Rechtspersönlichkeit in einem prinzipiell unkontrollierbaren, bedrohlichen Vergesellschaftungsprozess. Der NS ist ein Versuch, diese konstitutive Ohnmacht der bürgerlichen Individuen aufzugeben, den Widerspruch zwischen zwanghafter Privatautonomie und ebenso zwanghafter Vergemeinschaftung im nationalökonomischen Kollektiv. Ideologie der Volksgemeinschaft, Naturalisierung als Rasse, sind ein Versprechen, diese drängenden Widersprüche ein für alle Mal zu überwinden, nämlich durch Gewalt. Und die These ist, dass dieses identitäre Begehren, dieses Begehren nach Aufhebung konstitutiver Widersprüche bürgerlicher Vergesellschaftung auf die eine oder andere Weise dann auch Fluchtpunkt in jedem bürgerlichen Nationalismus ist oder in jedem nationalen Identitätsbegehren. Fragt sich nun, was die deutsche Spezifik dafür eine Rolle spielt. Also, jetzt mal wieder verallgemeinert, antideutsche These, Deutschland oder die Deutschen haben eine spezifische Disposition zum autoritären Kollektivismus. Ganz leugnen lassen sich deutsche Spezifika ja nicht, das wurde jetzt auch im vorangegangenen Referat ja schon auch teilweise skizziert. Es gibt da schon soziologische Auffälligkeiten in diesem Staat, die immer so unter dem Begriff Korporatismus gefasst werden. Also historisch das deutsche Sozialversicherungswesen, der Sozialstaat als Trademark der deutschen Nation, die spezifische Struktur der deutschen Gewerkschaften oder der deutschen Gewerkschaftsgesetzgebung, Branchengewerkschaften, keine Strömungsgewerkschaften, die Ideologie der Tarifpartnerschaft, all das sind Hinweise auf eine bestimmte, korporatistische Eigentümlichkeit oder Struktur im deutschen Staatsprogramm und dementsprechend auch in der nationalen Ideologie hierzulande. Allerdings wäre es ein kardinaler Fehler, diese Spezifika als, essentialistisch zu deuten, als sozusagen den Deutschen eingeborene kulturelle Prägung, Traditionslinie, ein ideologisches Eigenleben, was da dieser Kollektivismus führen würde, die Metapher, die man da häufig hört, ist, dass sich da Ideologien fortschreiben, so ein bisschen metaphysischer formuliert, dass da ein bestimmtes nationales Wesen, eine Eigentümlichkeit fortwächst. Das sind Begründungsfiguren, die uns auf die eine oder andere Weise von Antideutschen näher gebracht wurden, wo dann gesagt wird, diese spezifische Struktur des deutschen Nationalismus gründet eben in dieser ideologischen Verfassung, in dieser Kultur des Korporatismus, des autoritären Kollektivismus. Und was es daran zunächst mal stört, ist, dass das eine essentialistische Begründungsfigur ist, die eigentlich genauso funktioniert wie der bürgerliche Nationalismus selbst. Nämlich eine gegenwärtige kollektive Leistung oder eine gegenwärtige ideologische Projektion als Ausdruck eines unvordenklich alten, kulturellen Disposition und Eigentümlichkeit auszugeben. Also um mal so ein bisschen dreckige Wäsche zu waschen, aber weil es gerade so gut passt, wurde uns bei einer Diskussion letztes Jahr von einer Leipziger Gruppe gesagt, dass die deutsche Gemeinschaftssehnsucht von alters her unter der staatlichen Verhüllung fortwächst bis heute. Was so viel heißt wie, sagen die Deutschen sind noch nie vom Acker gekommen, noch nicht aus dem Dorf und haben jetzt zwar eine Industrienation, aber fühlen sich eigentlich immer noch wie die unmittelbare Gemeinschaft. Das ist blanke Ideologie. Also Gegenthese, warum werden denn diese urzeitlichen nationalen Charakteristika denn gerade heute akzentuiert? Warum sind sie gerade jetzt attraktiv für Menschen? Unterstellt es sei so, das ist ja gar nicht mal eindeutig so. Es gibt ja auch querlaufende liberalistische Identitätsprojektionen hier in Deutschland, die überhaupt nicht zu so einem essentialistischen Deutungsmuster passen. Aber woher kommen die denn? Kommen die wirklich aus der Geschichte? Es ist für mich relevant, was vor 200 Jahren, vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren hier passierte in meinem gegenwärtigen Identitätsbegehren. Um es mal ein bisschen zu vergröbern, nein, natürlich überhaupt nicht. Sondern dieser projektive Prozess muss aus einer ganz gegenwärtigen Widerspruchserfahrung heraus, aus ganz gegenwärtigen Ohnmachtserfahrungen heraus rekonstruiert werden. Und da bleibt nun mal, oder da steht nun mal an erster Stelle, der privatkapitalistische Konkurrenzzwang, das Begehren nach versichernder Kollektivität, nach sozusagen identitären Schutz vor den Bedrohungslagen einer staatlich vermittelten Weltmarktkonkurrenz. Also das nationale Identitätsbegehren bezieht sich auf den einzig greifbaren Souverän, den einzigen, der das Heft in der Hand zu haben scheint, nämlich den Gewaltmonopolisten. Das ist ja zunächst mal eine sehr brachiale ideologische oder projektive Operation. Also man lebt in Verhältnissen, die, um mal Marx zu zitieren, sich hinter den Rücken und über den Köpfen der Menschen besinnungslos fortentwickeln, in denen die eigene Existenz eben innerhalb der warenförmigen Vergesellschaftung immer gefährdet ist, es sei denn, man hat irgendein bestimmtes Privileg. Und in so einer Situation ist die Identifikation mit dem Gewaltmonopolisten natürlich der Versuch, eine Verunsicherung zu überwinden, Privilegien zu sichern für eine Mehrheitsgesellschaft, also nicht nur für sich als Mehrheitsgesellschaft, sondern sich durch Identifikation, Kollektivierung zur Mehrheitsgesellschaft zu machen. Das sind ja die Kämpfe, die geführt werden. Wer gehört zur Mehrheitsgesellschaft? Gehören die Migranten, in Anführungszeichen, das ist auch eine Zuschreibung, gehören die dazu? Will sie jetzt einer von uns oder nicht? Das wird hier gerade sehr konkret in politischen Prozessen verhandelt. Zur WM gehörte er dazu, direkt danach nicht mehr, direkt danach war Sarrazin. Das ist ja auch eine interessante ideologische Konstellation. Also sozusagen, solange die für uns Tore geschossen haben, war es okay. Als danach die Krise zu bewältigen war, wurde mit bis zur letzten Patrone gegen die Immigration in den deutschen Sozialsystemen gekämpft. Das ist ja sozusagen ein prototypischer Umschlag, wo es beide Male um nationalen Vorteil geht. Wo es beide Male darum geht, dass die Mehrheitsgesellschaft dass die Mehrheitsgesellschaft das verfügbare Humankapital so mobilisiert, wie es ihr in den Kram und wie es ihr ins eigene Identitätsbegehren passt. Ihr merkt schon, es hat jetzt gerade nicht so richtig gut gepasst, weil ich meine schlechten Notizen so ein bisschen auch fahren gelassen habe. Ich versuche es mal umzumachen. Die ideologische Tendenz oder die projektive Tendenz, das ideologische Begehren, liegt in der begründet zunächst mal in der verallgemeinerten Struktur bürgerlich-kapitalistischer Revolutionsbeziehungen. Also die Ideologien kollektiver Identität antworten auf ganz gegenwärtige Ohnmachtserfahrungen. Da spielen natürlich bestimmte Strukturen der nationalen Vergesellschaftung eine Rolle, wie diese, meinetwegen, kollektivistische oder korporatistische Institutionsgefüge in Deutschland. Aber sie spielen nicht diese eindeutige Rolle, die sozusagen in der antideutschen Identitätsunterstellung reklamiert werden, wo gesagt wird, das hat den Deutschen oder unterstellt wird, implizit, das hat den Deutschen irgendwie eingeboren oder so. Sondern es bleibt ein widersprüchlicher Prozess, der durchzogen ist von konkurrierenden Identitätsansprüchen, von konkurrierenden politischen Agenten. Sieht man selbst jetzt, wo durch Sarrazin und diesen Rechtsschwenk der politischen Mitte sich so ein paar Verdächtigungen gegen das deutsche Wesen zu bewahrheiten scheinen, dass selbst jetzt eine liberalistische Leistungsideologie und eine kulturalistische Identitätsprojektion, dass die sozusagen parallel laufen, zum Teil opportunistisch von den gleichen Leuten, dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Anspruch genommen werden. So, das ist ein politischer Prozess und eben keine Emanation, kein Herauskehren eines innewohnenden deutschen Wesens, das von der Gemeinschaft des 17. oder des 1. Jahrhunderts herrührt. Um es mal wieder ein bisschen zuzuspitzen, man muss den NS als politische Bewegung ernst nehmen und nicht, also eine politische Bewegung, die auf die damals gegenwärtigen Widersprüche bürgerlich-kapitalistischer Gesellschaften geantwortet hat. Das ist ja holzschnittartig nachzeichnbar im Verlauf der Krise vor 1933. Den NS als politischen Prozess ernst nehmen bedeutet eben auch, man muss das Politische suchen und nicht, wie das antideutsche Reinheitsgebot erfordert, sich dem entziehen, weil man ja mit Antisemiten oder Leuten, denen man zumindest nachsagen kann, die seien strukturelle Antisemiten, nicht zusammenarbeitet. Natürlich arbeitet man mit denen nicht zusammen, aber man muss zumindest versuchen, sie politisch kaltzustellen. Und das wäre so ein bisschen der Appell oder das wäre so ein bisschen der Versuch, auch aus dieser spezifischen Entwicklung, die radikale Linke in Deutschland in den letzten 15 Jahren genommen hat, auch wieder rauszukommen, nämlich mit diesem apolitischen Reinheitsgebot zu brechen, das sich sozusagen besserwisserisch auf der richtigen Seite wählt, obwohl es überhaupt keine politischen Erfahrungen gemacht hat mit den Leuten, um die oder gegen die es geht. Und deswegen haben wir unseren letzten Artikel in der Phase 2 auch zurück in die Politik genannt, weil wir es wichtig finden. Das ist eine theoretische Vereindeutigung, ein deutsches Wesen zu unterstellen. Das verkennt die konstitutiven, prozessierenden, immer politisch brisanten Widersprüche, die tagtäglich ausgefochten werden. Und weil wir diese Deutung inzwischen sozusagen zu kritisieren gelernt haben, finden wir auch, dass es notwendig ist, sich so einem politischen Prozess zu stellen. Das ist natürlich frustrierend, man gewinnt da nicht immer, aber man kann es, oder vielleicht auch letzter Satz, man kann es doch versuchen, oder man muss es doch versuchen, um den eigenen Anspruch, gesellschaftliche Emanzipation voranzubringen, irgendwie ernst zu nehmen. Wir haben das in Berlin im Krisenbündnis versucht, wo ganz gruselige Linke rumsaßen. Das funktioniert. Also man kann da gegen verkürzte Kapitalismuskritik arbeiten. Und wir versuchen es halt jetzt mit diesem Bündnisversuch gegen Rassismus und Sozialchauvinismus, wo auch sozusagen böse Bewegungslinke drin sind. Wir haben es mit denen gerade einen Workshop-Tag gemacht und gemerkt, das lässt sich theoretisch schon alles vermitteln und über strategische Fragen werden wir uns auch noch einig oder müssen wir vielleicht gar nicht. Aber das wäre sozusagen der Versuch, diese theoretische Engführung oder diese theoretische Zuspitzung oder eine Kritik an dieser theoretischen Zuspitzung der antideutschen Kritik, die umzubiegen und nicht umzubiegen, die sozusagen, setzen wir neu an, war der letzte Satz, also aus einer Kritik einer theoretischen Vereindeutigung der antideutschen Position, die ja durchaus auch ein Recht hatte in den 90er Jahren, erwächst für uns eben auch die Notwendigkeit, den politischen Prozess wieder ernster zu nehmen und in dem zu arbeiten und nicht sozusagen nur selbstzufrieden kommentieren an den Rand zu stellen.
Vielen Dank an den Vertreter der Gruppe Top Berlin für diesen doch sehr, also nochmal auch so rückblickenden Beitrag auf die Debatte, die lief, wofür wir ja keine Zeit hatten, das anzusprechen. Gibt es erstmal Verständnisfragen von eurer Seite? Wenn ich jetzt keine Hand sehe, würde ich auf der Stelle weitergeben an die antifaschistische Gruppe Freiwerk.
Ich denke, das passt jetzt ganz gut, weil wir auf das, was jetzt gerade gesagt wird, unter Berlin sehr stark Bezug nehmen wollen. Es geht uns vor allem um das Verhältnis von Theorie und Kritik. Und wir wollen eben genau gegen dieses Politik machen, nochmal Position beziehen und nochmal darlegen, warum gerade eine immanente Kritik, die sich eben nicht zur Politik korrumpieren lässt, warum das wichtig ist. Wir werden deshalb auch viele Fragen, die im Einladungstext gestellt waren, gar keine Antwort jetzt erstmal geben. Das wird dann sicherlich eine Diskussion möglich sein. Ansonsten, wir assoziieren noch das, was wir jetzt hier sagen, und ich glaube, die ganze Debatte, das wurde schon oft gesagt, unsere Ideen sind jetzt auch nicht originell und auch nicht von uns. Das ist halt, ja, also mehr so eine Synthese, die wir in der Kürze der Zeit zusammengestellt haben. Und ja, auch nochmal Entschuldigung dafür, dass wir nicht frei sprechen, aber so ist es auf jeden Fall strukturiert. Deutschland nicht als ein kapitalistischer Staat zur Bedeutung der Nationalismuskritik heute. Unter diesem Motto steht die heutige Veranstaltung. Anknüpfend an während der vergangenen Jahre gelaufene Debatten stellt sich also die, zumindest in Leipzig, Berlin und Frankfurt, alte und dennoch brisante Frage, wer siegreich aus dem Battle zwischen Antideutsch und Antinational hervorgehen mag. Die Konferenten auf dem Podium sind dafür mit Bedacht gewählt. Vertreter vermeintlich Antinationaler, Antideutsche, Post-Antideutsche und hegemoniekritischer Position sollen im konstruktiven Wettstreit der tausend Meinungen ihre je eigene Sicht der Dinge zum Besten geben, ihre Schwächen diskutieren und schließlich, darum der ganze Aufriss, die Bedeutung für eine linksradikale Praxis herausarbeiten. Die immer gleiche Diskussion wiederholt sich dabei als Farce und geht wie schlechtes Tennis immer wieder hin und her. Frei von Erkenntnisgewinn, sodass man, wie Sonja Witte es im letzten Magazin für die linksradikale Bewegung formulierte, das Gefühl hat, blöder zu werden, anstatt klüger. So ging es auch uns während der Vorbereitung für diesen Beitrag. Ob man tatsächlich klüger geworden ist, weiß man nicht. Schlussfolgerung war aber, dass gar nicht der im wahrsten Sinne des Wortes eigentliche Gegenstand der Debatte, Gegenstand der Kritik werden sollte, sondern die Debatte und ihre Voraussetzungen selbst. Jene bereits erwähnte Sonja Witte attestierte ihr im selben Artikel nämlich, eine Gretchenfrage zu sein. Eine Frage also, die gar keine Frage, sondern ein Bekenntnis ist, welches die konkurrierenden Parteien zusammenhält. Fehler in der Argumentation der Konkurrenten zu suchen, ist daher müßig. Denn die Fehler liegen nicht in der Argumentation, sondern bereits im Einlassen darauf. Dass das ums ganze Bündnis und ihre Kritiker so weit gar nicht auseinander liegen, offenbart sich in jeder gegenseitigen Reaktion, die trotz größtmöglicher Distinktion je gleich ablaufen. Die eigene Position wurde beständig falsch reportiert, äußern die einen, um so gleich genauso fortzufahren. Popp sagt, das ist alles einerseits und andererseits, das kann man nicht so genau sagen, und verunmöglichen damit jede vernünftige Kritik. Und im zweiten Fall ist die problematisierte Passage ohnehin einfach nur schwach geschrieben. Das ein Zitat ist aus diesem zurückliegenden Politiktext der letzten Phase 2. Das also zuerst mal zum Ablauf der Debatte, wo man, denke ich, gut sehen kann, dass es um Deutungshoheit geht und darum gerungen wird, was das beste Konzept ist, die Wirklichkeit zu beschreiben und ja, wo sich halt auch schnell gegenseitig Konzession gemacht wird, wenn es um die Analyse geht. Und wir wollen keine eigene Position entwickeln, sondern genau dagegen die materialistische Kritik stark machen, gegen eine Politiksucht, die wir dem hier diskutierenden Antinationalismus attestieren würden, dass sie dem a priori eingeschrieben ist. Dabei ist es vor allem wichtig, wie diese Kritik formuliert ist, nämlich negativ. Und dazu ein Zitat von Felix Nachtmann, was das bedeutet. Wahrheit wäre die praktische Abschaffung ihres Gegenstandes und damit der Wegfall dessen, was ihr Anlass für ihr eher trauriges Geschäft bietet. Solange dieser Fall nicht eingetreten ist, artikuliert sich die Theorie als Ideologiekritik. Sie denunziert die vorgefundenen Formen des Denkens, um vermittels dieses Verfahrens die Formen der Vergesellschaftung zu treffen und ihrer möglichen Abschaffung die Tür offen zu halten. Mit allen anderen Theorien steht die materialistische Kritik keineswegs al pari oder in offener Konkurrenz, sondern unterhält zu ihnen einzig ein Verhältnis der bestimmten, manchmal auch schroff unvermittelten Negation. Worin sich jetzt die Kritik unterscheidet, wollen wir im Folgenden deutlich machen. Auf die Frage nach der Nationalismuskritik angewendet, könnte man sagen, dass ihre Wahrheit in der praktischen Abschaffung der Nation besteht. In einer Abschaffung freilich, die gar nicht mal in die Abschaffung der kapitalistischen Warenproduktion zu haben ist, wo sich der Staat, Nation und Ökonomie gegenseitig bedingen, also partikular nicht existieren können und auch bloß in dieser beschränkten Form kritisierbar sind. Das deutet uns das Ganze zwar an mit dem Titel dieser Staatskritiksbroschüre, Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit, allerdings glauben wir, dass sie den Zusammenhang nur unzureichend erfassen. Es geht da ganz speziell um die Rolle des Werts als Kategorie der Vermittlung, die nämlich Wertform und Rechtsform, die Sphären von Ökonomie und Politik und also auch damit Kapital und Souveränität setzt und deshalb keine ökonomische Kategorie, sondern, also keine ökonomische Kategorie ist, sondern eine ganz bestimmte Qualität der Gesellschaft meint, nämlich eine gesellschaftliche Totalität. Um das Ganze, paraphrasieren das Ganze als Systemcharakter gesellschaftlicher Herrschaft, also eine sehr funktionalistische Sprache, wo wir glauben, dass die Totalität eben nicht erfasst ist. Und genau um diese Totalität geht es, wenn es um den Gegensatz von Kritik und Theorie geht. Totalität bedeutet, dass der Wert als sich selbst verwertender Wert seine eigenen gesellschaftlichen Bedingungen immer wieder neu hervorbringt, transformiert und damit das Kapitalverhältnis als sogenannte zweite Natur über die Köpfe der Menschen setzt. Das wird zwar von den Menschen hervorgebracht durch ihr eigenes Handeln und Tun, aber das Kapital erlangt als automatisches Subjekt selbst wiederum Macht über das Handeln der Menschen. Marx hat dazu gesagt, die Menschen wissen das nicht, aber sie tun es. Und die handeln eben in der bürgerlichen Gesellschaft auch als bürgerliche Subjekte und handeln nicht bloß so, sondern denken auch so. Also Handeln und Denken sind in Warenform gebannt. Eben deshalb ist das Kapitalverhältnis keine Struktur, die man jetzt nimmt und betrachten kann und analysieren kann und versteht, sondern eine Struktur, die auch selbst diesen Erkenntnisprozess überhaupt dem Prozess von Kategorien im Denken vorgelagert ist und deshalb auch Einfluss auf diesen Erkenntnisprozess hat. Deshalb kann das Denken, auch das kritische Denken, mit seinem Begriffsapparat, nur aus der Gesellschaft heraus entwickeln und nur schwerlich oder eigentlich gar nicht über sie hinausgehen. Und wenn man daher von der Totalität ausgeht und die setzt, als Voraussetzung, dann sind Wert und Kapital nicht begreifbar und auch in sich paradox. An genau dieser Stelle sehen wir die Problematik von Theorie und Kritik, beziehungsweise in der Theorie, die nicht nur Kritik voranschreitet. Wenn wir jetzt nicht anders, das Kapitalverhältnis verstanden zu haben und seine Strukturen systematisch darzulegen, der affirmiert in seinem Denken genau diese Form im Denken, die Form von Staat und Kapital. Infolge dieses Denkens, dem diese Reflexion auf die Totalität abgeht, sind dann zum Beispiel eine falsche Trennung von sogenannter Theorie und Praxis und auch die Vorstellung, dass man durch Aufklärung und Agitation das revolutionäre Subjekt doch noch retten kann. Das wollen wir jetzt noch ein bisschen deutlicher machen. In diesem Denken gilt Praxis als die empirische Umsetzung der in Theorie verfassten Gedankenspiele, also als Theorie, die man quasi versteht und jetzt daraus praktische Schlüsse zieht. Eben dann irgendwie Bewegungen arbeiten, Politik zu machen. Und genau deshalb wäre aber eigentlich statt Praxis die Form des Politischen eine viel angemessenere Beschreibung. Wenn man jetzt voraussetzt, dass Theorie im Gegensatz zur Kritik, also Theorie jetzt im Sinne davon, dass es getrennt ist, zwischen Theorie und Praxis unterscheidet und eben Gesellschaft theoretisch durchdringen und strukturiert darlegen will, wenn man davon ausgeht, dass sie sich in ideologischen Form bewegt und bewegen muss, dann kann das praktisch werden, dieser Theorie nur bedeuten, dass man eben wieder in Form von Kapital und Staat herauskommt und die weiter reproduziert. Jetzt dagegen die materialistische Kritik, dort fallen Theorie und Praxis in eins. Die Kritik an den ideologischen Denkformen hat das Ziel, die Verhältnisse zu denunzieren, die Menschen umklammern und ihnen dabei keine falschen Alternativen zu eröffnen. Ideologiekritik geht vom Schlimmsten aus, in der Hoffnung, dass genau das nicht eintritt. und dem gegenübergestelltes Individuum, das zwar unter Bedingungen der Unfreiheit lebt, aber eben selbst Entscheidungen trifft. Und genau daran appelliert die Kritik in der Hoffnung, dass das Falschdenken als solches entlarvt wird, erkannt wird und eben dem Individuum die Möglichkeit des Nichtmachens eingeräumt wird. Als Individuum und daher anders ausgedrückt, ein bisschen empathisch, ist das Individuum letztendlich das potenziell revolutionäre Subjekt. Deshalb ist ein dialektisches Denken stark zu machen und einzufordern, dass sich eben nicht zur Politik runterbrechen lässt und nicht zwischen schlechten Alternativen entscheidet, sondern ein Denken, das auf Versöhnung abzielt in der freien Assoziation der Individuen und das hier Bewahrenswerte bewahrt in verschiedenen Sachverhalten. Also das so als das Anliegen von Kritik, dem gegenüber steht, wir haben es mal Kampagnen-Antinationalismus genannt, wie er unter anderem von uns ganz vertreten wird, der das nicht fordert. Sein Programm resultiert dagegen aus der Forderung nach Verwertbarkeit, der Organisierung von Kollektiven und der Veränderung der Politik. Antinationalismus ist dafür geeignetes Mittel und Zweck die linksradikale Praxis. Zur Illustration dazu auch gleich ein Zitat aus der Staatskritiksbroschüre, wo Topp sich in der Jut hat zur Zielstellung, was sie mit ihrer Kritik am Staat eigentlich wollen. Und da wurde gesagt, es geht natürlich vor allem darum, die grundlegende Rolle des Staates in der kapitalistischen Welt zu verstehen. Aber wir haben versucht, diese allgemeine Perspektive so aufzuarbeiten, dass sie für die gegenwärtigen Probleme linksradikaler Praxis produktiv ist. Also gerade das Produktiv drückt es, denke ich, ganz gut aus, um was es da geht. Zitat Ende. Die Zusammenrottung, die Form politischer Kollektivität, ist Wunschvorstellung von uns Ganze. Besonders drastisch ausgedrückt, also das Racket, insofern nämlich in politischen Gruppen, ganz gleich, welchen emanzipatorischen Zielen sie sich verschreibt, als Schächte, als Form bereits Zusammenarbeit bestimmt.
Mit keiner Drohne und Ähnlichkeitswettbewerb.
Denn Politik hat die bürgerliche Gesellschaft zur Grundlage und reproduziert sie demnach beständig neu. Insofern ist auch die Vorstellung, ein Zitat aus dem zugehenden Politiktext, Spielräume antikapitalistischer Kritik im bürgerlichen Lager zu erweitern, Zitat Ende, pure Ideologie im mehrfachen Sinn und vor allem darin problematisch, dass die Benennung des bürgerlichen Lagers unweigerlich eine linke Gegenkraft impliziert, die als positiver Identifikationspunkt ausgemacht wird. Gerade mit dieser Identifikation muss man aber brechen, will man Gesellschaftskritik betreiben. Also nicht nur mit dieser Identifikation, sondern mit jeglicher Identifikation. Andernfalls verkommt Kritik zur Gesinnung, die jeden kritischen Gedanken tötet, der auf Erkenntnis abzielte. Solche Leidenken produziert statt Erkenntnis, Erkenntnisse, Tickets, Dazugehörigkeitsgefühl, wollische Wärme und schließlich auch Befindlichkeiten gegen alles, was diese Idylle stört. Oder anders ausgedrückt, diesen Denken geht es nicht um Wahrheit, sondern um Moral. Das Ganze wollen wir jetzt nochmal an drei Beispielen versuchen zu zeigen, wie sich das auch in der Sprache niederschlägt. Weil natürlich ja die Art des Denkens und die Art der Theorie, die dahinter steht, auch Einfluss auf die Sprache hat. Da geht es schon los mit dem Anti, des Antinationalismus, was man auch im Antisexismus, im Antirassismus und letztendlich auch in der antideutschen Kritik findet. Also dieses Anti, das nämlich genau den schroffen Gegensatz zum nationalen Denken ausdrücken soll, aber, wie auch die anderen Sachen, in schlechter Logik nur dessen negativer Widerpart bleibt, anstatt sich zum Antagonismus zu steigern. Das Ganze ist eine Positionierung, die sich relational zu und aus der Logik der Nation heraus bestimmt und aber genau deshalb auch in deren Kategorien verbleibt. Genau deshalb ist es auch sehr ironisch, dass das Motto der großen antinationalen Demonstration gegen die Wendefeindlichkeiten heißt, hieß, etwas Besseres als die Nation. Was nämlich, wenn man das mal sprachlich auseinandernimmt, bedeutet, dass man die Nation nicht abschaffen möchte, sondern an die Stelle der Nation etwas Besseres setzen will. Das Ganze zeigt sich auch in einigen Fragen in den Ankündigungstext der heutigen Veranstaltung, nämlich genau in den beiden Wörtern, was es zunächst und nunmehr zu tun gelten. Die schon genau nach der Formulierung des politischen Programms klingen, wo man Schrittfolgen denkt, was man eben jetzt macht, was man später macht, wo man sich Zielstellungen setzt und überlegt, wie man das Ganze effektiv erreicht und die, das am Rande bemerkt, auch aus dem Jargon der Eigentlichkeit entnommen sind. Die unterstellen, dass es die Möglichkeit von partikularen Veränderungen gibt, die die gesellschaftliche Totalität sprengen würden. Ja, sich diese Fragen zu stellen, erfordert, dass man sich die Illusion von politischer Wirkmächtigkeit macht, überhaupt, dass man gesellschaftliche Relevanz hat und kaschiert damit auch eine innere Ohnmächtigkeit. Genauso wie zum Beispiel die großzügige Anerkennung des Existenzrechts Israels, wie man das ja oft von Linken hört, eigentlich totaler Bullshit ist, denn wir generell sind gar nicht in der Position, sowas anzuerkennen, sondern das setzt sich eben als Gewaltverhältnis von selbst durch und braucht dann keine deutschen Linken. Um das Ganze rumzumachen, um auch nochmal auf die Frage einzugehen, weil die Frage, was deutsch ist, was das deutsche Spezifikum ist, und dazu nochmal das, was wir als Deutsch verstehen, auch nochmal eine Abgrenzung zu der These, dass Deutsch ein innewohnendes deutsches Wesen gebe oder einen deutschen, bestimmten deutschen Charakter, der sich vererben würde, wie das unter dem zurück in den Politiktext vermerkt wurde. Was auf jeden Fall, wo ich gar nicht weiß, wer sowas eigentlich gesagt haben soll. Deutsch ist selbstverständlich keine biologische oder mentale Eigenschaft, die den Deutschen zwangsläufig in ihr geschrieben ist. Deutsch ist vielmehr eine spezifische Konstellation. Und die wird deswegen deutsch genannt, weil sie sich hierzulande zuerst durchgesetzt hat und auch hier ihre philosophischen und ideologischen Ursprünge liegen. Das, um das Torf auf jeden Fall recht zu geben, darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich gleichwohl um eine verallgemeinerbare Konstellation handelt, als eine barbarische Grund der Lösung kapitalistischer Krisen, die sich heute, Zitat, unter den Bedingungen einer an sich selbst gescheiterten, nachholenden Entwicklung einer Perspektive des Weltmarkts, Zitat Ende, zur Wiederholung steigern kann. Was Deutsch ist, stand auch diese Woche ganz gut im Dossier der Channel, da war so ein Vorabdruck von dem Buch, was jetzt noch im Salieren Verlag erschienen ist, der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der Gesellschaft, wo es genau darum geht, wie dieses deutsche Denken entstanden ist. Und ja, das jetzt mal kurz vorlesen. Also Zitat: Deutschland ist demnach der Ausgangspunkt jener unheilvollen Bewegung der Gegenaufklärung, die im Linksliberalismus eines Bruno Bauer und Max Stirner ihren Anfang nahm, die Nietzsches Wille zur Macht und Heideggers Seins und Tode ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte und heute in Form des radikalen Islam und seiner postmodernen und poststrukturalistischen Apologeten im Westen seinen zeitgemäßen Ausdruck findet. Deutsche Ideologie ist ein Neorationalismus, der als objektive Telos des Kapitals die Abschaffung des Individuums als historisch mit der Verallgemeinerung des Warentauschs entstandener Instanz nicht nur unbewusst ausdrückt, sondern auch bewusst affirmiert. Zitat Ende. In einer Konstellation, die deutsch ist, ist eine Stelle partikularer Einzelinteressen des Individuums, die auf Aufopferung fürs Kollektiv, sei es die Nation, die Rasse oder die Oma, gerückt. Es läuft auf die gleichzeitige Identifikation mit starkem Kapital hinaus und verwirklichte sich in Deutschland im Vernichtungskollektiv der Volksgemeinschaft. Jedem Bundesstaat, der, Zitat Karl Schmidt, nicht auf Vertrag, sondern auf Homogenität und Identität des Volkes mit sich selbst beruht. Zitat Ende. Was der Liberalismus versprach, aber nicht einlösen konnte, die Herstellung der Einheit der menschlichen Gattung, wendet das Deutsche gleichsam negativ ins Sein zum Tode, das jegliche Individualität auslöscht und an die Stelle der individuellen Vernunft die Staatsräson implantiert, die so nicht über den Einzelnen, sondern durch sie hindurch entsteht. Und genau deshalb ist der Nationalsozialismus eben auch keine extreme Form des Nationalismus, sondern geht über diese Kategorie hinaus. Ist was anderes und mit ihren Begrifflichkeiten nicht fassbar. Zitat von Hitler dazu. Der Staat ist Mittel zum Zweck. Dieser aber ist die Erhaltung der Rasse. Also da vielleicht auch als These zum später diskutieren, dass der Nationalsozialismus eigentlich antinational war, insofern, dass er über die Idee der Nation hinausgeht, nämlich in der Idee der Volksgemeinschaft, wo das Volk, beziehungsweise die Haltung der Rasse, wie Hitler das sagt, viel wichtiger ist und der Staat eigentlich auch aufgelöst war. Nochmal auf heute bezogen, wie es mit der Bundesrepublik heute bestellt ist, ist damit freilich noch nicht gesagt, dass jeder Staat, jede Nation, die spezifisch ist, ist geschenkt. Die Bundesrepublik als Rechts- und Beuteverwalter des Dritten Reiches muss sich zwangsläufig für ihn ins Verhältnis setzen und die Vergangenheit deuten. Dass es dabei Kontinuitäten gibt, ist selbstverständlich. Wurden jetzt auch schon einige genannt, also die soziale Marktwirtschaft, die Sozialpartnerschaft, im Grundgesetz findet man einiges oder auch in der Art und Weise, wie die Parteien in Deutschland organisiert sind. Wichtig ist aber, dass es sich dabei um eine Konstellation handelt, die eigentlich ein dummes Wort, also dass es sich um eine Konstellation handelt, die mit der Frage nach der Beschaffenheit des Nationalismus gar nicht viel zu tun hat, sondern es geht beziehungsweise, dass genau dieses Deutsche ja so einem Nationalismus widerspricht und entgegenläuft. Und diesen neuen Nationalismus, um auf die Frage einzugehen, mischen sich sicherlich völkische und liberale Elemente. Der ist sehr vielschichtig und ja, so allgemein wird man das nicht beantworten können. Die eigentliche Frage, die wichtige Frage ist aber, was ist dieses deutsche Spezifikum, das was deutsch ist, und das zeigt sich, denke ich, nicht in diesem Nationalismus. Um genau das aber zu beantworten, was heute deutsch ist, ist es deshalb viel, viel wichtiger, sich mit dieser postmodernen Ideologie auseinanderzusetzen, die genau diese philosophischen, dass die genau die Philosophie weiterführen, weiterdenken, die Auflösung des Individuums und das Ganze auf seine Augenmerk auf den globalen Dschihad zu richten, wo sich genau das Ganze praktisch umsetzt. Genau, vielen Dank.
Ja, ihr merkt, was sich hier aufbaut, ist weniger ein roter Faden als vielmehr der dialektische Versuch, sich einem Begriff von dem, was wir heute diskutieren, vielleicht anzunähern. Und daran schließt jetzt Hannes, glaube ich, sehr gut an mit seiner Position, insofern wir da schon mal drüber diskutiert hatten. Es ging also jetzt zum Schluss um die Frage nach dem Verhältnis von Liberalismus zum deutschen Nationalismus, ob dieser nicht eher ein Antiliberaler war und vielleicht auch überhaupt gar kein nationalistischer, sondern eben sich in anderen Prämissen wiederfindet. Und genau dazu würde ich das Wort an Hannes übergeben, aber erstmal die Frage an euch. Möchtet ihr noch etwas wissen von der antifaschistischen Gruppe Freiberg, was allein mit dem Verständnis des Referats zu tun hat?
Ich habe nicht ganz verstanden, wo ich der Unterschied ist zwischen der im euch vertretenen materialistischen, dialektischen Ideologiekritik und der Enunziation in Form theoretischer Arbeit und Agitation.
Ich glaube, die zeigt sich genau darin, was dann daraus hervorgeht, ob man eine Trennung zwischen Theorie und Praxis aufmacht und ob man eben darauf aus ist, politisch in der Gesellschaft mitzuwirken, in Form von Bewegungen, von Gruppen, von institutionalisierter Politik oder eben außerparlamentarischer Opposition. Und Kritik macht eben genau das nicht, sondern deckt diese Mechanismen auf, in der Hoffnung, damit das Denken zu verändern oder zumindest zur Reflexion zu bewegen. Ja, und was wird die Praxis, wenn man das den Griff verwenden will, dort zu entfalten, ohne dass man sich eben korrumpieren lässt von den Formen der Politik. Ja. Ich glaube, also das sozusagen genau das ist der Unterschied, dass es eben nicht um Moral geht, sondern darum, so eine Totalität zu reflektieren und sich nicht darauf einzulassen und nicht in der Hoffnung, also dass genau jegliches Einlassen in die Politik vernünftige Gedanken korrumpiert. Und ich denke, das sieht man ganz, ganz oft, das sieht man an Parteien, an der Linkspartei vor allen Dingen. Aber auch in ganz, ganz vielen politischen Gruppen, die dann eben so seltsame Sachen neigen. Und wo total, naja, ekelhafte Sachen da rauskommen.
Ich glaube, dazu besteht dann auch später noch die Möglichkeit, tiefer auf das Verhältnis von Kritik und Politik einzugehen. Dann würde ich das Wort an unseren letzten Referenten, an Hannes, übergeben.
Ja, ich bin geneigt, noch was kurz zu dem Vortrag vor mir zu sagen, weil ich selber aus der deutschen Strömung komme. Und einerseits verwundert, aber auch traurig darüber bin, dass in den letzten Jahren die Begriffe einfach nur noch neu zusammengewürfelt werden und nicht mehr bestimmt werden. Also ich denke, das, was ihr kritisieren wollt, macht ihr selbst, nämlich euch eine knallharte Identität aus großen Begriffen, die einfach nur neu zusammensetzt, zu bauen. Und da bin ich sehr traurig drüber. Ich habe selber den Anspruch, dass ich hier nicht so eine Jongliererei mit Begriffen veranstalte, sondern die Begriffe bestimme. Ich habe einen ausgearbeiteten Text. Deswegen werde ich dann auf einzelne Punkte, die jetzt schon in den Vorträgen kamen, eher eine Diskussion, wenn ich drankomme, vielleicht diskutiert ihr ja viel, eingehen. Ich werde zu bürgerlichem Nationalismus, völkischem Nationalismus und Nationalismus heute sprechen. In den Schriften der klassischen bürgerlichen Ökonomie wird die Nation erstaunlich wenig gewürdigt. Eine leidenschaftliche Verteidigung gibt es schon gar nicht. Ein Staat müsse es geben, der Eigentum und Vertragsfreiheit garantiert. Natürliche Grenzen eines solchen Staates waren den klassischen bürgerlichen Ökonomen eher egal. Der englische Nationalökonom Gustav Cohn taxierte 1885 die Mindestgröße eines nationalen Gemeinwesens auf ca. 30 Millionen Einwohner und damit auf eine Größe, die damals kaum ein nationaler Zusammenhang erreichte. Außerdem, so Cohn weiter, wäre eine Nation nur dann überlebensfähig, wenn sie alle notwendigen Produktionszweige und Rohstoffe ihr eigen nennen könne. Besser wäre es letztlich, so Cohn, wenn die ganze Welt ein ökonomisches Gemeinwesen würde. Noch 100 Jahre später verkündet, 50 Jahre später nur, noch 50 Jahre später verkündet der liberale Ökonom Ludwig von Mises am Anfang des 20. Jahrhunderts die tendenzielle Abschaffung aller Nationen zugunsten eines Weltstaates. Der Liberalismus, Zitat, der Liberalismus strebt in seiner grundsätzlichen Abneigung gegen alle Kriegsführung eine staatsgleiche Organisation der Welt an. Zitat Ende. Also die einzelnen Nationen sollen abgeschafft werden, ein Weltkapitalismus soll entstehen. Das Verhältnis der bürgerlichen Ökonomen zur Nation war also relativ distanziert. Von Nationalismus kann man kaum sprechen, schon gar nicht von einem völkischen Nationalismus. Auch der Nationalismus, der mit der Französischen Revolution einherging, war weitgehend ungefährlich, wenn man das jetzt mit dem Nationalsozialismus vergleicht. In der Französischen Revolution war der Begriff der Nation ein bürgerlicher Kampfbegriff gegen die französische Aristokratie für bürgerliche Gleichheit und Freiheiten. Im Kampf für die französische Nation kämpften Untertanen für ihre Emanzipation. Sie wollten keine Untertanen bleiben und Bürger werden. Zitat, das eigentliche Kennzeichen der Nation zu Zeiten der Französischen Revolution, so Erik Hobsbawm, war, dass sie das Allgemeininteresse gegenüber den Partikularinteressen repräsentierte, das Gemeinwohl gegenüber den Privilegien. Zitat Ende. Die französische Nation gründete sich nicht aufgrund ethnischer, kultureller oder sonst welcher Eigen- und Gemeinsamkeiten, sondern als politischer Zusammenhang. Nicht mal Herkunft spielte eine Rolle. Der Angloamerikaner Thomas Paine ist als Revolutionär in die französische Nationalversammlung gewählt worden. Religion und Sprache waren ebenso wenig das ausschlaggebende Kriterium für die Mitgliedschaft in der französischen Nation. Aschkenasische und sephardische Juden wurden ebenso Teil der französischen Nation wie 50% der Franzosen, die 1789 noch gar kein Französisch sprachen. Kleine Völker gingen bereitwillig in der französischen Nation auf. Die Nation trennte damals noch nicht, sondern vereinte und vermengte. Und kein fortschrittlicher Mensch nahm daran Anstoß. So verkündete der bürgerliche Ökonom John Stuart Mill im 19. Jahrhundert, Zitat, niemand wird behaupten wollen, dass es nicht für einen Breton, einen Basken oder einen französischen Navarresen ein Gewinn sei, als ein Mitglied der französischen Nationalität alle Vorrechte des französischen Staatsbürgertums unter gleichen Bedingungen zu genießen. Während er, also der Afranese, Baske oder sonst wer, während er bei strammem Festhalten an seiner ursprünglichen Nationalität auf seinen Felsen als ein halber Wilder fortvegetiert. Dieselbe Bemerkungen gelten auch von den Walisern und den schottischen Hochländern als Mitglieder der britischen Nation. Bei Marx findet man im Übrigen die gleiche Verachtung für irgendwelche kleinen Volkstümer. Im 19. Jahrhundert stellte die Nation einen historischen Fortschritt dar, darin wurden Bürger- und Menschenrechte erstmals garantiert. Das zu konstatieren, bedeutet noch nicht zu behaupten, dass die bürgerliche Nation das Paradies auf Erden ist. Der Nationalstaat garantiert bürgerliche Eigentumsverhältnisse und damit kapitalistische Produktionsverhältnisse, also ein, wenngleich versachlichtes Ausbeutungsverhältnis. Auch impliziert die nationalstaatliche Ordnung der Welt, wie Hannah Arendt gezeigt hat, die Aporie der Menschenrechte, die darin besteht, dass die Nationalstaaten als politische Gemeinschaften einerseits die Menschenrechte garantieren, andererseits aber die Nichtzugehörigkeit zu einer Nation, die völlige Rechtslosigkeit und damit den Ausschluss aus der Menschheit bedeuten kann. Hannah Arendt suggeriert übrigens nicht, dass man das Problem durch Abschaffung der Nationalstaaten einfach lösen könne. Ganz im Gegenteil, sie weist darauf hin, dass in einer Weltgemeinschaft totalitäre Herrschaft bedeuten würde, nicht mal mehr die Möglichkeit zu haben, in eine andere Nation zu fliehen. Soweit zur klassischen bürgerlichen Nation. Mit der Nationwerdung erwachte aber nicht nur ein bürgerliches Verständnis der Nation, sondern mit einiger Verzögerung auch ein volkstümlicher Nationalismus. Dieser wird in der heutigen Linken oft als logische Konsequenz der kapitalistischen Verhältnisse gedeutet. Ich möchte versuchen darzulegen, dass sich das etwas verwickelter verhält. Der klassische bürgerliche Ökonom Adam Smith hatte behauptet, dass aus dem vereinzelten rationellen und egoistischen Handeln der Marktsubjekte das Allgemeinwohl hinterrücks sich herstelle. Zitat Adam Smith: Nicht vom Wohlwollen des Metzgers, Brauers und Bäckers erwarten wir das, was wir zum Essen brauchen, sondern davon, dass sie ihre eigenen Interessen wahrnehmen. Zitat Ende. Indem die Einzelnen ihre Interessen gesondert wahrnehmen würden, ergebe sich, dass alle genug zu essen haben. Diese Annahme verwarf nicht nur der Marxismus, sondern auch der Nationalismus. Der Engländer John Ray hatte schon 1834 eine Schrift gegen Adam Smith verfasst, in der er darstellte, dass die ich-bezogenen Handlungen der Einzelnen nicht per se dem Reichtum der Nation zugute käme. Dabei setzte John Ray die Nation als Allgemeinheit und meint, dass Wirtschaft und das Handeln der Einzelnen so konstruiert sein müsse, dass sie den Interessen der Allgemeinheit, bei ihm heißt das der Nation, zugute kämen. Damit hat John Ray einerseits auf den Mangel der kapitalistischen Produktionsweise hingedeutet, diese dient nicht dem Gemeinwesen, und andererseits eine historisch entstandene politische Gemeinschaft zur Allgemeinheit und einer metapolitischen Kategorie stilisiert, also zu einer Kategorie, die selber nicht politisch, sondern eine unveräußerliche Tatsache sei. Ein solcher Nationalismus setzte sich mit den Jahrzehnten durch. Die Nation etablierte sich zu einem Gemeinwesen, das sich als Allgemeinheit imaginierte und damit den Mangel der kapitalistischen Produktionsweise kompensierte. Der Nationalstaat integrierte. Klasseninteressen und die gegensätzlichen Interessen der Kapitalisten wurden an den notwendigen Stellen beschnitten. Nationalstaat und Nationalismus schufen mit einer dosierten antikapitalistischen Ausrichtung gewissermaßen die Voraussetzung für den Fortbestand der kapitalistischen Produktionsweise. Man könnte von einer gegenstrebigen Fügung sprechen. Es handelt sich allerdings um eine prekäre gegenstrebige Fügung. Die kapitalistische Produktionsweise gefährdet den gemeinschaftlichen nationalen Zusammenhalt immerfort, heute auch, indem die nationale Souveränität durch Weltmarkt und übernationale Institutionen unterhöht wird. Umgekehrt wird die gegenstrebige Fügung seitens des Nationalismus bedroht, nämlich dann, wenn das antikapitalistische völkische Moment zu stark wird so stark, dass die Verfolgung von Einzelinteressen, wie sie die kapitalistische Produktionsweise erfordert, unter Generalverdacht gerät. Marx hat diesen Gegensatz von bürgerlicher Kälte und Leere und romantischer Verklärung übrigens vorausgesehen. Er schrieb, Zitat, so lächerlich es ist, sich nach jener ursprünglichen Fülle zurückzusehen, so lächerlich ist der Glaube, bei jener vollen Entleerung der kapitalistischen Produktionsweise stehen bleiben zu müssen. Über den Gegensatz gegen jene romantische Ansicht ist die bürgerliche nie herausgekommen. Und darum wird jene als berechtigter Gegensatz sie bis an ihr seliges Ende begleiten. Zitat Ende. In diesem Sinne hätte meines Erachtens Marx den völkischen Nationalismus nicht als kapitalistische Ideologie, sondern als deren notwendigen romantischen Gegensatz zu deuten versucht. Im Nationalsozialismus allerdings blieb der völkische Nationalismus nicht Gegensatz, sondern siegte gegen die kapitalistische Produktionsweise und die entsprechenden bürgerlichen Ideologien. Nicht, dass die kapitalistische Produktionsweise komplett aufgehoben worden wäre, aber die Tendenz war vorhanden. Hinter Hitler stand sowohl der abgehalfterte Mittelstand, der in der kapitalistischen Produktionsweise kein Heil mehr sah, als auch der defizitäre Teil der deutschen Wirtschaft, der auf dem Weltmarkt unterlegen war. Schon 1934 wurde in der Landwirtschaft die Warenproduktion zugunsten einer Planwirtschaft aufgehoben. An die Stelle eines Marktes doppelfreier Lohnarbeiter trat ein staatlich reglementierter Arbeitsmarkt und eine staatlich reglementierte Distribution. Später, im Zuge der Kriegsvorbereitung, wurde auch die Produktion der Industrie durch das nationalsozialistische Kommando gestimmt. In dem Maße, wie die freie Konkurrenz in der Landwirtschaft und Industrie aufgehoben wurde, trat an die Stelle einer für die kapitalistische Produktionsweise typischen relativen Mehrwertproduktion eine absolute Mehrwertproduktion. An die Stelle imperialistischer Politik setzten die Nazis einen Autarkieplan, an die Stelle imperialistischer Feldzüge setzten sie Raub- und Vernichtungszüge. Eine neue völkische Ordnung sollte geschaffen werden. In der industriellen Vernichtung der Juden kulminierte deren wahnhafter Charakter. Mit kapitalistischer oder imperialistischer Logik hatte das nichts mehr zu tun, ganz im Gegenteil. Der Nationalsozialismus knüpfte zwar an Kategorien an, die mit dem kapitalistischen Zeitalter entstanden waren, aber diese Kategorien stellten schon in dem Entstehen einen romantischen Gegensatz zur kapitalistischen Produktionsweise dar, wenn auch ein die maximal notwendigen Gegensätze. Um zum Begriff der Nation zurückzukehren. Der völkische Nationalismus, den die Nazis propagierten, war zwar Abkömmling des bürgerlichen Nationalismus, aber einer, der sich gegen den bürgerlichen Nationalismus und die bürgerliche Nation wandte. Die schwarz-rot-goldene Flagge der Weimarer Republik wurde zugunsten der Reichsfarben abgeschafft, der Begriff des Reiches gegen die bürgerliche Nation in Stellung gebracht. Das Nazireich sollte auf dem Untergang der bürgerlichen Nation gegründet werden. Hitler sah seine Mission nicht in der Hypostasierung einer nationalstaatlichen Ordnung, sondern in der Neuordnung der Welt. Dass Hitler die Nation zerstören wollte, adelt die bürgerliche Nation noch nicht. Aber es sollte Hinweis genug sein, um zu verstehen, dass nicht überall, wo Leute ihre Nationalfahnen schwenken, der Narzissmus droht. Der Antinationalismus ist in Deutschland seit 1945 schwer in Mode. Kurt Schumacher, der erste Parteivorsitzende der SPD nach dem Zweiten Weltkrieg, hat 1946 verkündet, Zitat, wer ein guter Deutscher sein will, darf kein Nationalist sein. Zitat Ende. Man kann die Aussage auch umdrehen. Wer sich heute in Deutschland als Antinationalist gibt, macht sich deswegen nicht gleich vom Verdacht frei, ein guter Deutscher zu sein. Der Lehre vieler intellektueller Deutscher nach Auschwitz war, die Lehre vieler intellektueller und linker Deutscher nach Auschwitz war, dass nationaler Partikularismus etwas Verwerfliches sei und zum Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt habe. Die Lehre eines Großteils der überlebenden Juden war nach Auschwitz genau entgegengesetzt. Ich habe noch eine Seite. Ich kriege mal Hinweise.
Das waren 8, oder?
Die Lehre eines Großteils der überlebenden Juden war nach Auschwitz genau entgegengesetzt. Nämlich, dass die nationale Selbstbestimmung, die Rettung und partikularistischer Nationalismus notwendig ist, um sich einer feindlich gesinnlichen Umwelt notfalls erwehren zu können. Die Frage ist, wie sehr sich der Antinationalismus am Ende gegen Israel wenden kann. Nicht nur in Deutschland, auch in den studierten Eliten der Ersten Welt ist der Nationalismus teilweise fremd geworden. Auslandserfahrungen gehören heute in jeden Lebenslauf. Das Festkleben an der Scholle ist bei potenziellen Arbeitgebern verpönt. Die Europäische Gemeinschaft ist ein Projekt, das scheitern kann, in das aber auch viel Hoffnung gesteckt wird. Das ideologische Festklammern an den Nationalstaaten hindert dabei. Die geisteswissenschaftliche Fakultät stellt ihre Kräfte heute nicht mehr zur Verfügung, um den nationalen Geist in jeder Zelle der Geschichte und Kultur aufzuspüren. Ganz im Gegenteil, dass die Nation eine historisch entstandene Kategorie ist und dass Nationalismus eine gefährliche Ideologie sein kann, ist die heute herrschende Lehrmeinung. Stapelweise Bücher und haufenweise Dissertationen haben sich in den letzten Jahrzehnten aufgetürmt, worin die Geschichte der Nation und des Nationalismus kritisch hinterfragt wird. Dieser herrschende Zug in der gegenwärtigen Gesellschaft, der den sicheren Fortbestand der Nationalstaaten kontrastiert, ist natürlich kein Grund, um jetzt Nationalist zu werden, aber es sollte Grund sein, das antinationale Bedürfnis kritisch zu hinterfragen. Vielleicht liegt man als Antinationalist heute viel mehr im Trend der Zeit, als man glaubt. Abschluss. Die Gefahr eines völkischen Nationalismus in Deutschland schätze ich nicht als besonders groß ein. Den Nationalismus, den ich während der Weltmeisterschaft erlebt habe, empfinde ich zwar so lächerlich wie alle Fahnenschwenkerei, mit antifaschistischem Furore bekämpfen muss man ihn aber nicht. Es sei denn, er tritt noch vereinzelt, oder nicht noch, sondern vereinzelt, wie in Dresden und Magdeburg, noch als völkischer Nationalismus auf. Für die Zukunft sehe ich viel eher noch die Gefahr, dass sich die internationalistische und antinationalistische Ideologie der Weltgemeinschaft zunehmend gegen den partikularen nationalistischen Anspruch Israels formiert. Die Gaza-Flotte war kosmopolitisch besetzt. Danke.
Vielen Dank an Hannes für diesen schönen Abschluss, der, glaube ich, auch nochmal mit dem Fußballnationalismus in den Bogen geschlagen hat zum Eingangsreferat. Es sind sehr, sehr viele Kontroversen, sehr, sehr viele Widersprüche aufgetreten. Erstmal die Frage, gibt es noch konkrete Verständnisnachfragen an Hannes? Ja, bitte.
Was ist der Unterschied zwischen dem relativen und absoluten Wert?
Ich hoffe, das war die einzige Stelle, die sehr...
Haben das alle gehört, der Unterschied zwischen absoluten und relativen Mehrwert?
Ich habe diese Frage erwartet, weil ich das schon gemerkt habe beim Schreiben. Wenn ich das jetzt erkläre, wird es zu lang, aber wenn ich es nicht erkläre, wird es unverständlich bleiben. Ich beziehe mich da erstmal nur als Literaturangabe auf Alfreds und Redes Analyse des Nationalsozialismus. Sie heißt, glaube ich, Illustrieren Nationalsozialismus. Und der zeigt darin, also, ich fange mal bei Marx an, die absolute Mehrwerterhöhung ist die Verlängerung des Arbeitstages. Sprich, der Kapitalist hat Leute eingestellt und versucht den Mehrwert, den er aus der Arbeit schöpft, dadurch zu erhöhen, dass er dass die Leute mehr arbeiten und er ihnen trotzdem gleichen Lohn gibt. Dadurch erhöht er den Mehrwert absolut. Das ist eine Möglichkeit, in der kapitalistischen Produktionsweise mehr Mehrwert abzupressen, hat aber eine Grenze. Weil der Tag nur 24 Stunden hat, weil es eine Arbeiterbewegung gibt, und weil das, ja, die Kapitalisten auch machen können. Und weil man dadurch die wahre Arbeitskraft verschleißt. Die relative Mehrwerterhöhung findet statt. Es gibt einmal bei Marx den relativen Mehrwert des Einzelkapitalisten, bedeutet, der einzelne Kapitalist verwohlfeinert seine Produktionstechnik, schafft deswegen schneller als der andere Kapitalist zu produzieren und gewinnt dadurch einen Mehrwert, dass er sich dann eine Lohn produziert, die noch genauso teuer wie der andere Kapitalist verkauft, dadurch, dass er aber die Produktion verwohlfeinert hat, hat er eigentlich weniger Arbeitskraft dafür benötigen müssen. Und dadurch kann der andere Kapitalist nicht bevorteilen. Es gibt aber noch einen allgemeinen relativen Mehrwert. Es ist so im kapitalistischen Produktionsverhältnis, dass der Arbeiter kein Äquivalent für seine Arbeit erhält, also nicht den Lohn, was seiner Arbeit entspricht, sondern er erhält vom Kapitalisten, also ein Tauschverhältnis zwischen Kapital und Arbeit, erhält vom Kapitalisten das, was er zur Reproduktion seiner wahren Arbeitskraft braucht. Lebensmittel im weitesten Sinne. Wenn es in der Landwirtschaft gelingt, Lebensmittel billiger herzustellen, indem man dort die Produktivkraft erhöht, bessere technische Methoden anwendet, dann bedeutet es gesamtgesellschaftlich, dass sich gesamtgesellschaftlich der relative Mehrwert erhöht, weil die Kosten, die der Arbeiter hat, um sein Leben zu reproduzieren, geringer werden, weil die Lebensmittel günstiger angeboten werden. Und dadurch quasi insgesamt der Mehrwert erhöht werden kann. Und geschehen tut dies, indem halt die Produktivkraft erhöht wird, und das geschieht durch die Konkurrenz. Die Kapitalisten versuchen sich gegenseitig zu übervorteilen, versuchen neue Produktionsmethoden zu entwickeln, und irgendwann greift diese Revolutionierung der Produktionsmethoden auch die Landwirtschaft über, und das ist quasi indirekt dann das Moment, wo der relative Mehrwert allgemein erhöht wird. Und im Nationalsozialismus war es nun so, dass diese Konkurrenz zwischen den Kapitalisten gerade in der Landwirtschaft ausgeschaltet wurde. Das heißt, der relative Mehrwert hat sich nicht mehr erhöht. Deswegen blieb innerhalb der kapitalistischen oder innerhalb der nationalsozialistischen Produktionsweise nur noch die Erhöhung des absoluten Mehrwerts, indem der Arbeitstag ausgeweitet wird.
Gut, dann wäre mein Vorschlag, wir machen 10 Minuten Pause, wir gehen einen Rauchen, wenn wir das wollen, und regenerieren uns, essen die verbliebenen Häppchen und treffen uns dann wieder zur Diskussion. Ja.